Kicks und Fantasy mit Christian Lohr.
Herzlich willkommen zum Hateful Eight Podcast von Arcade Fantasy, dem Fantasy-Football-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Und ich sag's, wie es ist, die erste Woche war schlichtweg grottig. Es war wirklich erschreckend, was da offensiv so alles nicht klappte. War ganz lustig, als man ja montags morgens so durch die Liegen bei Sleeper ging. Und wenn jemand unter den Erwartungen bleibt, dann wird's ja immer rot, ne? Bei Sleeper war gefühlt bei mir alles rot. Man sieht's auch, Timo Riske hat ja heute wieder seinen Chart veröffentlicht, wie gut die Teams ihre Series converten. Und der Liga-Durchschnitt 2022 würde den 8. Platz aller Teams belegen. Also eine unterdurchschnittliche erste Woche. Ja, und das in einer Woche, wo üblicherweise Offenses ja sogar einen Vorteil haben. Ne? Die erste Woche haben Offenses einen Vorteil. Und das haben irgendwie einzig Shanahan und McDaniel zu nutzen gewusst. Und wie McDaniel das genutzt hat, Wahnsinn, holy cow. Also der hat die Chargers-Defense mal so richtig auseinandergenommen. Bleibt natürlich abzuwarten, ob den jemand entschlüsseln und stoppen kann. Vielleicht ja sogar Bill Belichick in Woche 2. Und für heute gilt das Wichtigste, ne? Denkt dran, Woche 1, keine Overreaction, es ist alles cool, ihr steht höchstens 0-2, wenn ihr gegen den Liga-Median spielt. Und vor allem denkt daran, dass der Arcade Bowl die Durchlässigkeit erhöht hat und dieses Mal deutlich mehr Chance auf die Playoffs besteht. Und da wird in Kürze auch auf der Website zu sehen sein, ja, ob ihr in eurer Liga dann die Playoffs erreicht oder nicht. Da halte ich euch auch über Social Media auf dem Laufenden. Folgt da gerne rein bei Twitter und Instagram. Ja, und Fantasy-wise bin ich einfach nur froh, dass ich bis auf Dobbins in einer Liga verletzungsfrei aus der Sache rausgekommen bin. Weil da gab es ja auch einiges zu berichten, das könnt ihr dann bei Upside, bei Raphael noch nachhören, der geht da ja auch alle Injuries und jedes Spiel einzeln durch. Aber jetzt beginne ich hier mal mit dem Real Talk.
Christian, Hateful Eight. Hateful Eight.
Und vorweg, alle Stats, die ich hier nenne, sind auch kostenfrei auf www.arcadefantasy.de im Bereich Stats unter Christians Beta-Stats zu finden. Dort gibt es auch Wins Above Replacement-Werte für PPR, Minus PPR und natürlich auch speziell für eure spezifische Sleeper-Liga. Also ihr könnt da die Liga-ID eingeben und dann kriegt ihr Wins Above Replacements für eure Liga. Vorbeischauen lohnt sich da also sehr. Ja, meine Hateful Eights, es sind tatsächlich in der ersten Woche direkt schon mehr als 8, also mehr als 8 und ich, ja, was soll ich sagen? Fangen wir mal mit dem letzten Ereignis an, Josh Allen, ne? Josh Allen, was tust du mir an? Nachdem ich auch endlich mal an ihn geglaubt habe, werde ich so massiv enttäuscht. Also was soll das denn, ne? Was machen wir mit Josh Allen? Code Quarterback habe ich ihn immer betitelt und jetzt hat er sich wirklich ja weiterentwickelt und gefangen und dann legt er so ein Game in Woche 1 hin. Klar, eine Interception war ein Armpunt, aber der Rest, Junge, 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 also nach Expected Fantasy Points ist er immer noch in den Top 10, ne? Also daher, also PPR-wise, nicht Arcade Bowl-wise, daher wahrscheinlich einfach ein Downer, auch im Arcade Bowl natürlich, der wird wieder seine Stärke finden, glaube ich. Nächste Woche geht's gegen die Raiders, die sind 9 Punkte Favorite, also nicht die Raiders, sondern die Bills sind 9 Punkte Favorite und ich glaube, Allen wird sich da ganz gut fangen und aus der Misere ziehen. Also mein Panikfaktor bei Josh Allen tatsächlich 2 von 10, würde ich sagen. Dann haben wir einen Liebling von mir vor den Drafts, Kenny Pickett. Abgesehen vom Johnson aus, ne, Deontay Johnson, ich weiß noch nicht, wie genau, wie lange er ausfallen wird, ob er ausfallen wird, war die Steelers O-Line natürlich eine Katastrophe. Und doch, glaube ich, war irgendwie allen klar, dass Woche 1 wahrscheinlich nicht so die beste Leistung für die Steelers rausspringt. Ne? Woche 2 im Divisional Game gegen Cleveland und jetzt Myles Garrett nach der Leistung in Woche 1. Eieiei, ob das gut geht, ist auch nochmal die Frage. Aber ich glaube weiterhin daran, dass langfristig Kenny Pickett sich fangen wird und da eine richtig solide Leistung aufs Board bringt. Also meine Empfehlung wäre da nicht zu droppen. Mein Panikfaktor ist tatsächlich 4 von 10, aber immer noch unter dem Durchschnitt von 5, könnte man meinen. Also ich glaube, der wird sich da fangen und je nachdem, wie es mit Deontay Johnson aussieht, dann eben wird der Panikfaktor auch wieder ein bisschen geringer. Lasst euch von Woche 1 da auch nicht verunsichern. Dann haben wir Aaron Rodgers. Ja, ist jetzt noch nicht mal so eine Hateful Eight wegen Aaron Rodgers selbst, ne? Aber was soll ich sagen? Ja, Verletzungen sind immer mies. Der Panikfaktor ist dann natürlich 10 von 10, weil seine Saison einfach am Arsch ist. Ich habe mir auch heute mal auf Twitter bin ich auf das Replay von der Szene gestoßen. Boah, das war schon, also hat es mich schon geschüttelt. Ich würde mal sagen, die naheliegendsten Optionen sind so Jacoby Brissett oder Jameis Winston. Würde aber auch ein Trade für Kirk Cousins zum Beispiel nicht ausschließen bei den Jets. Also ich glaube, die Jets sollten aber auf jeden Fall nicht wieder ihre Saison mit, also ihre vermeintlich gute Saison, die sie haben könnten, mit Zach Wilson wasten, weil da hat man einfach gesehen, da kommt nichts. Ne? Also den kann man sich nicht schönreden. Es gibt ja auch einige, die reden sich jetzt wieder Justin Fields schön. Das kann man dann sicher auch mit Zach Wilson tun. Aber ich glaube nicht. Und was ein Kirk-Trade zum Beispiel für JJ bedeuten würde, das wäre natürlich schön, darüber mal reden zu können. Aber das warten wir mal ab. Das waren so die drei Quarterbacks, die ich als Hateful in den Hateful Eight hatte. Dann kommen wir jetzt zu den Running Backs. Und da haben wir natürlich einen mit Deion Jackson. Ja, was soll ich sagen? Mit 18,1 Expected Fantasy Points wäre er Running Back 4 gewesen. Und die 18,1 Punkte hat er um satte 14,3 Punkte untertroffen. Also Deion Jackson ist halt auch einfach kein guter Running Back, ne? Weshalb ich halt bei den Colts weiter vermute, dass Zach Moss da übernehmen wird. Also mein Panikfaktor bei Deion Jackson ist tatsächlich 7 von 10. Allerdings wäre natürlich auch ein richtiger Big-Boy-Move für ihn zu traden, weil seine Expected Points lassen halt Besseres vermuten. Ne? Dementsprechend, wenn die Colts ihm vertrauen, dann ist da in der Zukunft trotzdem noch was drin. Ja, dann haben wir Antonio Gibson. Und dass der in der Kategorie ist, ist nicht verwunderlich. Seine Zeit ist halt einfach vorbei. Ne? Also Gibson ist endgültig raus. Es gab ja nochmal so ein bisschen Hype um ihn in der Preseason, aber Washington kotet ja komplett auf ihn. Ne? Also ich weiß dann immer noch nicht, warum. Ne? Robinson ist halt auch super schlecht, aber Rivera denkt halt weiterhin, dass es so sein soll. Und dann soll es so sein. Ich, keine Ahnung, warte eventuell noch eine Woche, bis ich ihn droppe. Also wenn das nächste Woche genauso aussieht, dann droppe ich ihn halt. Ne? Mein Panikfaktor bei Antonio Gibson ist 10 von 10. Wird man zum Glück auch nicht so viel Draftkapital investiert haben, aber ja, Panikfaktor 10 von 10. Dann haben wir Cam Akers. Und hier würde ich sagen, täuschen tatsächlich die Zahlen etwas. Also da sollte man auch genau auf die Verteilung gucken, weil es kam, wie Christian es natürlich schon immer gesagt hat, Cam Akers ist Schrott. Und jetzt die Zahlen sagen, Akers und Williams haben zwar annähernd dieselben Expected Fantasy Points. Ne? Akers hat 13,4 und Williams hat 15,8. Akers hat seine Expected Fantasy Points jedoch erst am Ende des Spiels geholt. 12 seiner 22 Carries, also mehr als die Hälfte, hatte er bei einer Win-Probability von über 80% für die Rams. Also man würde sagen, Garbage Time. Das war in den letzten Minuten des Spiels. Ich glaube, 8 alleine waren in den letzten 4 Minuten und die anderen 4 dann nochmal in den letzten 5, 6 Minuten. Also ja, vorher war Williams halt, Kyron Williams, der klare Leader. Ne? Also mein Panikfaktor bei Cam Akers ist da tatsächlich 7 von 10. Ich würde eher auf Kyron Williams gehen, aber dazu kommen wir später. Ich habe gar nicht gesagt, wie ich das hier aufziehe. Ne? Also es gibt die Hateful Eight, dann gibt es Over-Under-Performer-Trade-Targets und Waiver-Wire-Targets. Aber das ist jetzt auch ein bisschen zu spät dafür. Gut, dann haben wir Hateful Eight noch auf Wide Receiver. Wir haben T. Higgins. Junge, 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 was ein Spiel, ne? Also Hateful ist hier natürlich einzig und allein das Resultat. Nach Expected Fantasy Points haben ja beide Wide Receiver eine solide Leistung geliefert. Auch wenn das nicht so war, ne? Ihr wisst, was ich meine. Higgins hat sogar mehr Expected Points als Chase und ist damit der, glaube ich, geringste in meinem Panikfaktor. Mein Panikfaktor bei T. Higgins ist 1 von 10. Dementsprechend bloß nicht ausrasten und overreacten. Der zweite ist Kadarius Toney. Da ist schon ein bisschen höher, ne? Es ist der klare Wide Receiver 1 nach Expected Points und allen anderen Metriken. Er hat 0,8 Expected Points pro Snap. Also das ist schon Elite. Leider war er halt echt super schlecht, ne? Also boah, er war richtig, richtig schlecht. Und mir ist das in Kansas City wirklich zu risky. Ich kann mir vorstellen, dass Reed sich sowas nicht lange anschaut. Deswegen ist mein Panikfaktor tatsächlich 6 von 10. Aber ich würde das nächste Spiel abwarten und dann handeln. Ne? Wenn ihr überzeugt davon seid, dass der Wide Receiver 1 bleibt, dann würde ich auch hier nicht zögern und den Move machen und zum Beispiel jetzt schon aktiv für ihn traden. Ich sehe das gerade nicht. Ich würde es nicht machen. Für mich ist Kadarius Toney so ein Hold. Ja, hab da schon ein bisschen Panik, muss ich sagen. Und wir kommen wieder zurück zu den Bills. Bei den Bills ist einer der Hateful Eights der Wide Receiver 2. Wer auch immer das sein soll. Weil bei den Bills fehlt halt ein echt guter Wide Receiver 2. Also Gabe Davis ist eine massive Enttäuschung meines Erachtens. Und Dix alleine wird es irgendwie nicht richten auf Dauer. Ne? Ich glaube, da müssen die Bills tätig werden. Ich kenne da einen guten, hätte noch einen guten abzugeben aus Arizona. Letzte Preis ist auch gut. Marquise Brown. Letzte Preis, komm, ich lege noch einen Day 3 Pick drauf. Nimm ihn einfach und dann haben wir wieder einen Schritt in Richtung First Pick getan. Eieiei, da hätte ich ja auch Da war ich ja auch kurz vorm Ausrasten, als Arizona das noch fast gewonnen hätte. Aber gut. Hoffentlich geht das so enttäuschend weiter. Dann der letzte der Hateful Eights ist Jake Ferguson. Junge, Junge, Junge. Als ich hier am Montagmorgen, Raphael hat mich schon ausgelacht, dass ich die 40-Minute-Version von den Giants gegen die Cowboys geguckt habe. Ja, und Halleluja, Alter. Was war Jake Ferguson für eine Shitshow, ne? Da waren ja schon viele Tony-eske Bälle, könnte man behaupten, bei. Also das war nicht schön anzusehen. Ich würde jetzt einfach mal den Regen blamen, ne? Also im Regen zu fangen ist ja auch nicht mehr so einfach. Klar, als NFL-Spieler sollte man es vielleicht können, aber ich würde mal sagen, daran liegt es. Also ich glaube, Jake Ferguson wird weiterhin seine Targets sehen und liefern, ne? Und die Targets, die hatte er ja halt. Also da würde ich die Füße stillhalten, beziehungsweise ich habe ihn später, Spoiler Alert, sogar bei den Waiver-Targets. Deshalb Panikfaktor sehr, sehr gering, aber es war halt eine komplette Shitshow. Also wer den im Kader hatte, für den ist es halt nicht gut gelaufen, ne? Ja, das waren die Hateful Eights. Ich glaube, in Summe waren es jetzt sogar 10. Und so wird das in den nächsten Wochen auch aufgebaut sein. Also lass mich mal gerne wissen, ob das so passt oder nicht. Also vielleicht muss ich auch noch ein bisschen mehr Emotionen reinbringen. Die werden mit Sicherheit noch kommen. Aber ja, jetzt habe ich mal versucht, das Ganze sachlich aufzuarbeiten. Wir gehen jetzt zu den Over- und Underperformern des Spieltags. Manche würden auch sagen
Trade-Targets.
Und da haben wir auf Running Back, ich habe es mal im Buy, Hold und Sell klassifiziert in einer Position, auf Running Back den Buy oder zwei Buys habe ich da. AJ Dillon ist mein erster. Und Dillon ging in vielen meiner Drafts tatsächlich sehr spät und teilweise sogar auch undrafted in einem Draft, auf jeden Fall undrafted, ich glaube sogar in zwei, bin mir nicht sicher. Und ich habe das nicht ganz verstanden. Also klar, ich hasse Running Backs eh und spiele ja auch viel in diesem Minus-PPR-Framework, wo nur ein Running Back braucht. Deswegen ist dann natürlich klar, dass so ein Komplementär wie Dillon auch mal ja nicht gedraftet wird. Er ist halt auch weiter ein guter Flexer einfach, ne? Er hatte jetzt auch seine Fantasy-Punkte nicht umgemünzt, also ist ein krasser Underperformer, aber auch Sonntag hatte er 15 Expected Fantasy Points und war damit Running Back 14. Also für mich ist AJ Dillon, vor allem wenn ich mit zwei Running Backs spiele, ein ganz klarer Buy, ne? Ich glaube, jetzt, ich hatte es ja vor der Saison bei Upside schon angesprochen, wenn die Offense da dieses Tour-Scheme bietet für Jordan Love, dann wird das. Und genau das ist ja auch passiert. Das lief ja echt gut. Und dementsprechend glaube ich, das wird richtig gut schallern. Und mein zweiter Buy ist Javonte Williams. Der hat sich zwar mit Samaje Perine die Arbeit geteilt und auch sogar Goal-Line und Short-Yardage-Carries abgegeben. Aber erstens glaube ich, dass sich das im Laufe der Zeit durchaus zugunsten Javonte Williams ändern wird. Und trotz dessen, dass sie sich da die Arbeit geteilt haben, hatte Javonte Williams 16 Expected Fantasy Points und ist damit Running Back 10. Für mich also mindestens ein Hold, wenn ihr ihn habt. Und wenn ihr ihn nicht habt, ein kleiner, vielleicht nicht ganz so obvious, aber ein kleiner Buy. Running Back Hold ist für mich tatsächlich Travis Etienne. Gibt da ja hin und wieder die eine oder andere Sorge, weil Tank Bigsby da ja einen Touchdown gemacht hat. Also keine Sorge, Travis Etienne ist da weiter, der klare Leader in Jacksonville. Und ich mache mir da überhaupt keine Sorgen, weil ja er da einfach das Backfield dominiert und auch dominieren sollte, weil er der bessere Back ist. Allerdings habe ich die Vermutung, dass jetzt einige in Panik verfallen. Für mich Travis Etienne ein Hold, auch wegen der guten Offense. Ne? Trevor Lawrence hat genau das gezeigt, was man erwartet hat, also auch ordentlich geliefert und dementsprechend ein klarer Hold. Dann haben wir Running Back Sells. Und ein Sell für mich ist Breece Hall. Und Breece Hall sah mega explosiv aus, ne? Hatte einige gute Big Plays. Allerdings hat man dann auch gesehen, auf diesem langen Run, wo ihm tatsächlich hinten raus die Luft ausgeht, also ganz, entweder ist er nicht ganz bei 100% oder ich weiß nicht, was da los war. Also das war schon wild. Gut, dass Garrett Wilson sich dann freut, anstatt zu blocken, ist das andere Ding. Ich habe es nur kurz angeguckt. Ich müsste es nochmal gucken. Ich weiß gar nicht, ob er hätte den Block setzen dürfen und können, aber ja, war schon ganz lustig. Allerdings, glaube ich, wird die Offense halt, sofern dann auch kein Trade mehr erfolgt, wir wissen, dass die NFL ist dumm und wird sich dann, also die Jets sind auch dann dementsprechend dumm und werden sich Zach Wilson natürlich schönreden. Und ich glaube, die Offense wird dann richtig reinkoten. Und wir haben auch gesehen, selbst Michael Carter hat Arbeit gesehen. Es wurde zwar vorher angekündigt, dass die Hall langsam ranführen, aber ich bin jetzt nicht komplett im Sell-Modus. Und es kann auch durchaus sein, dass er Breece Hall Ende der Saison dann so ein Top-10-Back ist, ne? Aber jetzt wäre, glaube ich, ein super Zeitpunkt, um wirklich was Geiles noch von ihm rauszuholen, nachdem man gesehen hat, er ist spritzig, er kann noch und das läuft bei ihm. Ja, dann kommen wir zu den Wide Receivern. Da habe ich auch Buy, Hold, Sell und der erste Buy ist für mich klar T. Higgins. Also ich vermute natürlich, dass jeder damit rechnen wird, dass das jetzt ein Einzelfall war. Aber vielleicht gibt es in irgendeiner Liga jemanden, der T. Higgins jetzt loswerden will. Und vielleicht sinkt auch in der einen oder anderen Liga der Preis für ihn. Ne? Und man kann Higgins jetzt zum Beispiel für einen Breece Hall kriegen. Also je nachdem, in welchen Roster-Settings man spielt. Zum Beispiel nur ein WR, nur einen Running Back, dafür drei Wide Receiver. Dann wäre das ja super geil, wenn man jetzt Breece Hall für T. Higgins wegtraden könnte. Sonst sehe ich hier tatsächlich bei den Wide Receivers noch wenig Buy-Potenzial bei den Overperformern, weil, ja, ich weiß nicht, also nicht bei den Overperformern, Entschuldigung, bei den Underperformern, weil Marvin Jones hat underperformed, der sah aber auch einfach kacke aus, Tony ebenfalls, ne, wie gesagt, wenn ihr an ihn glaubt, dann macht's ruhig, aber KJ Osborne war auch einer der Underperformer, der wird früher oder später Wide Receiver 3, Amari Cooper hat tatsächlich da Snap, beziehungsweise Usage Concerns, also weiß ich auch nicht, ob ich da jetzt in den Buy für gehen würde, also außer T. Higgins fallen mir da wirklich nicht viele ein. Wide Receiver Hold ist tatsächlich Jacoby Myers, also ich weiß nicht, vielleicht haben einige den als Sell, weil er so einen Outbreak hatte, aber das möchte ich natürlich hier verhindern, weil vor der Saison war Myers auch einer meiner liebsten Targets. Ich glaube, bei dem habe ich die höchsten Shares und Woche 1 hat er ja nur das bestätigt, ne, dass er die klare Wide Receiver 2-Rolle in der Offense hat. Und klar, es werden jetzt nicht jede Woche 20 Punkte rauspurzeln, aber er ist halt eine solide Wide Receiver-Option. Also die Raiders haben auch eine solide, gute Offense gespielt, so eine klassische Jimmy Garoppolo-Offense. Und deshalb glaube ich, wird Jacoby Myers auf Dauer halt eine super solide Wide Receiver Option, die es einfach zu halten gilt. Weil kaufen könnt ihr ihn jetzt nicht, deswegen einfach nur halten und nicht verkaufen. Ja, Wide Receiver Sell ist schwer, ne? Also ich glaube, überperformt haben nur Wide Receiver, die meines Erachtens Hold sind, ne? Selbst Brandon Ayuk, der ja krass überperformt hat, würde ich persönlich halten, statt ihn zu sellen. Kendrick Bourne wäre ein Sell-Kandidat, aber ich vermute mal, dass auch keiner was für den gibt. Ne? Also wenn, dann würde ich Kendrick Bourne zählen, weil ich da auch einen schöneren Waiver-Wire-Pickup einfach habe. Und ja, aber sonst klassische Sells in dem Sinne hätte ich jetzt einfach nicht parat auf Wide Receiver. Ja, ich hätte mir das Ganze jetzt noch für Wide Receiver, für Quarterbacks und Tight Ends erstellen können, diese Sektion. Wusste aber nicht genau, ob das hier für die Hörer interessant ist. Gerade für den Arcade Bowl könnte ich mir vorstellen, dass es interessant sein könnte. Also ist ja die erste Folge, ne? Ich bin da auf euer Feedback angewiesen. Ich kann das gerade nicht abschätzen, ob Quarterback und Tight Ends genau in dieser Hülle und Fülle dann auch Wide Receiver, Quarterback by Hold Sell und so gewünscht ist. Wenn das gewünscht ist, lasst gerne mal Feedback da und ihr könnt ja auch, wie gesagt, an Community, ich habe es im Stream gesagt, im Podcast jetzt noch nicht. Es wurde sich übrigens ein Podcast gewünscht von einigen, deshalb werde ich das machen. Kurz und knapp, halbe Stunde soll das Ganze dann laufen. Und könnt ihr an community@arcadefantasy.de schreiben und gerne Feedback da lassen oder auch in den DMs, Instagram, Twitter. Ja, wo ihr überall kommentieren könnt und da könnt ihr Feedback da lassen. Dann haben wir die letzte Rubrik und nach den Hateful Eights, den Trade Targets. Ihr werdet wissen, was jetzt kommt.
Waiver Wire Targets.
Und jetzt erstmal zum generellen Umgang mit Wafern. Ne? Also ich betrachte hier erstmal nur Spieler, die höchstens zu 50% owned sind und gebe dann das FAAB-Prozent oder die FAAB-Prozent an, die ich bieten werde. Also je nachdem, wie eure Kaderzusammenstellung oder auch das generelle Roster der Liga aussieht, müsst ihr natürlich selbstständig Anpassungen vornehmen. Ich gehe jetzt hier mal vom Standard 2 Running Backs, 2 Wide Receiver und so weiter und so fort aus. Wenn ich beispielsweise, keine Ahnung, Kenneth Gainwell für 20% meines Fab-Budgets kaufen will, dann tue ich das nur in einer Liga mit 2 Running Back Spots. Ne? Also in einer Minus-PPR-Liga, wo ich zum Beispiel Dobbins verloren habe, da werde ich jetzt einfach ins Running Back Streaming Game gehen. Also da wird jede Woche ein Running Back frei sein, den ich streamen kann. Das wird mal geil. Running Back Streaming Erfahrung. Freut euch drauf. Und ja, so müsst ihr halt alles ein wenig auf eure Situation adaptieren. Ne? Ich denke, das Vorgehen ist da relativ klar. Dann haben wir die Waiver Pickups. Und auf Quarterback haben wir natürlich Jordan Love, ne? Also die Arcade, der ist 15% owned und die Arcade und Upside Community Guys, die sollten ihn eigentlich schon gedraftet haben, weil auch Raphael da echt excited war. Ich glaube, daher gibt es hier nichts zu sehen und wir können bei den Quarterbacks auch weitermachen. Brock Purdy natürlich jetzt für meines PPR-Sachen interessant, weil wir gesehen haben, Shannon's Offense funktioniert und das kann durchaus echt okay sein. Dementsprechend Brock Purdy da ein Kandidat, den man mal für die Bank stashen könnte. Oder eben auch als Verletzungsersatz für Aaron Rodgers. Ne? Da wären Brock Purdy natürlich ideal. Und genau, diese beiden werden je nach Format, also Brock Purdy im PPR-Format, weiß ich jetzt nicht, ob ich den so geil finde, aber er wird halt auch seine Touchdowns machen, ne? Deswegen da auch vielleicht nicht zu verachten. Da jetzt kein krasses Target von mir tatsächlich. Ja, kommen wir zu den Running Backs. Und da muss das präferierte Target natürlich mein Draft Crush sein. Tyjae Spears ist 12% owned. Ich hatte ihn, wir hatten bei Upside ja diese Frage, Waiver Wire Target nach Week 1. Und da habe ich ja auch schon bei dieser Frage hinreichend erläutert, warum Tyjae Spears ein Kandidat sein müsste. Und er hat halt jetzt schon eine Standalone-Rolle bei den Titans, ne? Also seine Rolle kann, seine Volume kann nur steigen. Und wenn man sieht, was er mit dem Ball in der Hand macht, ne, dann kommt ja früher oder später auch das Erwachen, dass er einfach mehr sehen muss. Also klar, Derrick Henry ist da natürlich vor ihm, das ist natürlich schlecht für ihn. Aber dieses First Down da, wo er die drei Tackles bricht, also das ist einfach vollkommen eine Beauty. Und vor allem kommende Woche, ne, gegen eine absolut grottenschlechte Chargers Defense. Eieiei, also da sind einige Catches für ihn vor allem drin, weil er ist ja vor allem im Receiving Back jetzt eingeplant und das macht er halt wunderbar. Und ja, wenn er Carries kriegt, dann läuft es ja auch, wie wir sehen. Wir wollen es natürlich nicht maßlos übertreiben, ne? Also wir müssen ja auch das Value irgendwie spielen. Also wenn jetzt jeder sagt, ey, Tyjae Spears wär's geil, dann würde ich mir noch 20% hinblättern, aber das tut ja keiner. Deswegen ist die Frage, wollt ihr unbedingt Tyjae Spears? Oder seid ihr eben auch mit denen, die ich gleich nenne, zufrieden? Und ich glaube, damit kann man auch zufrieden sein. Deswegen würde ich jetzt sagen, man legt so zwischen wahrscheinlich 8-12% hin und dann hat man eine gute Chance, Tyjae Spears trotzdem noch zu kriegen. Ne? Wenn ich jetzt an langfristigen Value glaube, dann auch 15%. Ja, wie gesagt, hier muss man einfach so ein bisschen den Value spielen und spekulieren, was die anderen so tun, wie die anderen so Tyjae Spears finden. Und dann seid ihr damit ganz gut beraten, glaube ich. Also deswegen sage ich auch, auf eure Situation adaptieren. Ich glaube, mit 8-12% liegt man im Mittel schon relativ hoch. Ich glaube, er geht für weniger. Deswegen, ich glaube, damit ist man schon ganz gut beraten. Ja, bei der Frage nach dem Eagles Backfield hatte ich Kenneth Gainwell bei Upside als Leader angegeben. Der ist 46% owned. Und der sollte natürlich nach dieser Folge auch vergeben sein. Ne? Falls nicht, ist er hier mein zweites präferiertes Target. Hier kann man aufgrund seiner Rolle als Running Back 1, die er sogar schon inne hat, mehr hinlegen als bei Spears. Ne? Also 15-20% sind hier, denke ich, durchaus fair. Und da müsst ihr eben sehen, was wollt ihr lieber? Ne? Wollt ihr lieber einen Kenneth Gainwell für 15-20% oder lieber so einen Tyjae Spears für 8-12% vielleicht? Und wenn ihr Dobbins kompensieren müsst, ne, dann ist natürlich, dann müsst ihr natürlich, wenn ihr mit zwei Runback-Spots spielt, ein bisschen mehr hinblättern. Also wenn ich desperate bin für einen Gainwell zum Beispiel, würde ich jetzt auch meine 25% hinlegen, einfach um den Dobbins-Ausfall zu kompensieren. Man kann vielleicht auch noch sagen, ey, Fournette kriege ich umsonst, wenn der in Baltimore dann unterschreibt oder wo auch immer, dann ist das vielleicht was. Ja, keine Ahnung, aber ey, geht, also es gibt sonst ja immer so diesen einen Running Back, der, keine Ahnung, damals war es James Conner, Philip Lindsay, weiß ich nicht was, also für den man ruhig auch mal richtig viel hinblättern kann, aber den gibt es diese Woche nicht, aber ich glaube 25% für Gainwell, dann habt ihr den schon safe in eurem Kader, würde ich behaupten. Ein dritter Spannender ist natürlich, hat eben Cam Akers angesprochen, ist Kyren Williams. Der ist 6% owned. Und ist der dritte Running Back hier im Bunde, weil er einfach die klare Running Back 1 Rolle im Backfield der Rams hat. Also ich glaube, das sind ebenfalls so 8-15% echt in Ordnung. Hab's ja schon erläutert. Er war halt der klare Leadback, bis es dann eben in die Garbage Time ging und Cam Akers da noch einiges gesehen hat. Ja, und ich würde sagen, vom Ravens Backfield lassen wir die Finger. Also die haben ja Hill, Gus Edwards, Gordon, ja, und wer weiß, wer da noch kommt. Ne? Vielleicht holen sie noch Hunt oder Fournette. Lasst es einfach erstmal sein. Ich würde es sein lassen. Lasst die anderen da irgendwie 20% auf Justice Hill oder so bieten. Da bin ich komplett raus. Wo ich eigentlich wieder in wäre, wenn Austin Ekeler wirklich ein High-Ankle-Sprain hat, wonach es momentan aussieht, dann wird hier natürlich auch Joshua Kelly interessant. Ne? Also, ich habe noch keine Infos, hier gibt es gerade vereinzelte Gerüchte, keine offiziellen News. Sollte er out sein tatsächlich mit High Ankle Sprain, ne, dann sind 15-20% auf Kelly, denke ich, durchaus fair, also ähnlich wie Gainwell. Jetzt ist die Frage, wen hätte ich lieber? Hätte ich lieber Gainwell oder lieber Kelly dann? Und ich glaube, dann hätte ich lieber Kelly, weil hinter Kelly gibt es halt wenig Konkurrenz. Oder die Chargers holen noch was, aber dann hätten sie es halt auch vorher tun können. Aber gut, die NFL ist dumm. Also ich finde, Gainwell und Kelly sind so relativ ähnlich, wobei Raphael zuliebe sehe ich Kelly ein bisschen höher einfach. Ne? Sehr gut, dann kommen wir zu den Wide Receivern. Und da Puka Nacua. Den haben wir, Nacua, ich weiß gar nicht. Den haben wir in der Folge natürlich auch angesprochen damals. 2% owned ist der nur. Und im Draft Guide hatte ich ihn bereits weit über dem Expertenkonsens. Der war bei mir im 67. Perzentil der Prospects, was eben weit überdurchschnittlich ist. Ne? Seine Six Comparisons, also Similarity Index, waren AJ Brown, Jalen Waddle, Elijah Moore und natürlich Kate Johnson. Also der Junge muss ein Star werden. Er spielt jetzt auch perfekt die Cooper Kupp Rolle und ich sehe da wirklich einiges an Potenzial durch Kupps Ausfall. Für Nacua blätter ich easy 20-25% hin, weil ich tatsächlich glaube, auch wenn Kupp zurückkommt, hat der halt seine Rolle gefestigt. Ich weiß nicht, ob ich ihn nächste Woche direkt starten würde. Also es ist ein High-Risk, High-Reward, wenn man hier 20-25% hinblättert, ne? Aber ich glaube halt, der Junge kann es einfach und da ist einiges drin. Auch wenn Cooper Kupp dann wiederkommt, hat er seine Rolle gefestigt und das läuft. Dann haben wir Zay Jones, der ist 30% owned und er hat in Woche 1 das gemacht, was ich eigentlich von Christian Kirk erwartet habe. Hätte vielleicht in die Headful Eight gehört, Christian Kirk. Aber selbst wenn Christian Kirk wieder bessere Tage vor sich hat, ne, wird er vermutlich wie letztes Jahr, also Zay Jones, ein Spieler mit gutem Flex-Appeal. Ja, da fehlt mir allerdings die Upside, ne, weshalb ich da irgendwie so 5-10% bieten würde und nicht mehr. Und dann habe ich noch so zwei Shots, die für die Bank richtig interessant für mich sind. Das sind Kayshon Boutte und Zay Flowers. Die sind, ja, je nach Plattform 0% owned, also ein Shot für die Bank. Boutte war Wide Receiver 2 in einer Offense, die deutlich kreativer und besser war, als ich es erwartet habe. Die haben sogar vermehrt in 11-Personal gespielt, was ich gar nicht erwartet hätte, wo Juju übrigens kein Part war, was interessant war. Und ich stash Boutte easy für so 1-3%, ne, weil sein Talent ist einfach gut. Und ich glaube, der kann da auch seine Rolle finden und festigen. Und genau dasselbe bei Flowers, der jetzt eine, sagen wir mal, Boom-Woche hat und wahrscheinlich für zu viel Fab gehen wird. Das ist halt die Frage. Für den würde ich auch nicht mehr als so 1-3, vielleicht 5% ausgeben. Das sind noch zwei spannende Spieler. Und dann werden wahrscheinlich diese Woche noch einige Leute so Kendrick Bourne, Tutu Atwell und Rashid Shaheed nennen. Aber die lassen mich dagegen dann irgendwie völlig kalt. Ne? Einzig Allen Robinson könnte ich mir je nach Deontes Verletzung noch vorstellen. Aber von dem Rest lasse ich da tatsächlich die Finger. Dann haben wir zu guter Letzt noch die Tight Ends. Und da sei gesagt, Zach Ertz mit 40% owned sollte mit so 0-5% der Wafer Tight End 1 sein. Also ja, keine Ahnung, je nachdem, wie wertvoll Tight Ends bei euch sind, natürlich auch ein bisschen mehr, 5-10% vielleicht. Aber ja, in der normalen Liga vielleicht 0-5%, weil das Streaming-Game funktioniert bei Tight Ends halt. Ne? Ja, auch im Arcade Bowl. Würde ich behaupten. Er kam von der Verletzung super zurück und ja, zeigte eben auch wieder mal alte Stärke, ist nicht mehr so der Fitteste, aber er fängt halt die Bälle, ne? Und er wird in der Code-Offense vermutlich auch öfters gesucht, als ihm dann lieb ist. Hoffentlich traden sie ja noch Marquise Brown irgendwo hin, dann eben noch mehr. Ja, und dementsprechend Zach Ertz einer meiner Lieblings-Titans als Waiver-Ad diese Woche. Und der zweite tatsächlich, der sehr interessant ist, ist Durham Smythe. Ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht. Alter. Damit habe ich immer mal so Probleme so. 1% owned, ne? Mit 13,2 Expected Fantasy Points und das in der McDaniel Offense. Also let's go für die nächsten Wochen da. Gegen die Chargers, da rasselt schon wieder, Gannon Shots. Piu, 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 piu. Ne, ihr wisst, was ich meine. Das ist ein richtig cringy Video. Ja, da rasselt's Bälle für ihn. Und der dritte Teil dann ist Chigozim Okonkwo. Der ist 49% owned, also gerade noch unter der 50% Grenze. Und ich würde sagen, wer 30 Routes läuft, der wird früher oder später halt auch einen Ball fangen und kriegen. Kriegen erstmal und dann fangen. Und dementsprechend ist der auch ein Teil, den es sich zu stashen lohnt. Ja, letzte im Bunde, ich hatte es bei den Handful Aids schon angesprochen, Jake Ferguson, der ist 2% owned und einfach, weil er vermutlich viel in diese Offense eingebunden wird. Ja, lasst uns sehen, wie viel da tatsächlich an Wetter lag, wie viel von seinen Drops oder ob er halt wirklich kacke ist. Aber ich glaube, wer bei, boah, wie viel Attempts hatte Dak Prescott? Ich glaube, 27 oder so. Wer da halt schon einiges an Targets sieht, der, ja, ist nicht klein zu reden auf Tight-End-Position, weil das ist wichtig, das gibt uns die Opportunity. Ja, und das ist was, was man eben, wo man eben drauf spekulieren kann. Ja, ich würde sagen, ne, damit sind die Trades und Wafer und auch meine Hateful Aids geklärt. Ja, ich würde sagen, den Mund aus Woche 1 abputzen. Es geht voll motiviert in Woche 2 und ich habe richtig Bock. Wir sehen uns am Donnerstag im Livestream. Da gehe ich auch mal so ein bisschen die Stats durch, die es auf arcadefantasy.de gibt, wie man damit umgeht, was man daraus so für Erkenntnisse ziehen kann. Und wir quatschen einfach ein bisschen zur Mittagspause um 12. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ansonsten hören wir uns hier im Podcast wieder nächste Woche bei Christians
Christian.
Hateful Eight.
Hateful
genau
Eight.
Dem. Und ich würde sagen, also bis nächste Woche. Bye.
I hate fantasy.
Analytics und Fantasy mit Christian Lohr.